Wir sind halt ein lockeres Unternehmen. Das darfst du nicht so ernst nehmen. Ja, der ist halt so, der denkt auch total sexualisiert. Du, komm damit klar und schluck's einfach runter. Und da habe ich gemerkt, nee, ich kann das nicht runterschlucken.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Verena zu. Sie erzählt von ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und von ihrer Ratlosigkeit, sich gegen diese zu wehren. Ihre Empörung darüber hat sie in Handlung gebracht und sie hat es geschafft, etwas zu verändern. Ihr ist es wichtig, dass sexualisierte Gewalt erkannt, benannt und beendet wird. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Verena. Ich freue mich, dass du heute hier beim Empathieschenker bist. Und meine Frage wie immer am Anfang, womit bist du da? Was ist dein Thema, dein Anliegen? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Hallo, ich freue mich total, bei dir sein zu dürfen. Das als allererstes. Mein Thema ist das Thema sexualisierte Gewalt. Und ich habe mich da spezialisiert auf das Thema Sexismus in Unternehmen und sexualisierte Gewalt in der Werbung. Ja, das ist das, womit ich heute bei dir bin. Und ich bin ganz gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ein interessantes Thema. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, warum bewegt dich das Thema und warum, warum ist es dir wichtig?
Es ist mir wichtig, weil es ein Thema ist, was mich persönlich ganz, ganz lange schon begleitet. Eigentlich mein Leben lang. Von Kindheit an kenne ich sexualisierte Gewalt in verschiedensten Formen, sowohl verbal als auch körperlich. Und es zog sich so hin von diesen typischen Situationen, Kaffeekranz mit der Familie und Onkel Heini gibt einem 5 Mark, waren es damals noch, und tätschelt einem dann dabei den Po und sagt, das gibst du für was Ordentliches aus. So damit fängt das an und dann zieht sich das so weiter durch die Zeit, als ich jugendlich war, wo es dann eben viele Übergriffigkeiten auch im Freundes- und Bekanntenkreis gab, bis hin eigentlich in meine berufliche Laufbahn. Und es gab irgendwann den Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, es macht mich krank, immer wieder diesen Grenzverletzungen ausgesetzt zu sein und gleichzeitig aber auch das Gefühl bespiegelt zu bekommen, dass ich mich nicht so anstellen soll, dass diese Grenzen völliger Quatsch sind, die ich da aufziehe. Und ich habe dann tatsächlich auch irgendwann meinen Beruf gewechselt, meine Branche verlassen, weil ich da diesem Sexismus sowohl als Betroffene als auch als Zeugin ausgesetzt war. Ich konnte das nicht mehr. Ich habe dann lange, lange Zeit erstmal für mich selber gebraucht, um das zu reflektieren und auch aufzuarbeiten und bin dann letztes Jahr durch eine ganz andere Sache, nämlich durch Werbung, nochmal angetickt worden. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, so, und jetzt will ich was machen. Ich habe jetzt die Kraft, was zu machen und ich möchte etwas verändern. Und das war so der Startschuss, diese eigene Empörung in eine Handlung umzuwandeln. Und dann habe ich meine Initiative Act and Protect gegründet und ja, bin mit der seit November 2021 unterwegs und widme mich diesem Thema in Aufklärung und Handlung.
Also was ich verstanden habe, ist, dass du quasi in deiner Biografie schon immer wieder so Momente erlebt hast, wo ja von Menschen Berührungen an deinem Körper gemacht wurden, die scheinbar so nebenbei passiert sind und dann auch weiter noch auch im Berufsleben und so weiter dann irgendwelche Sätze, verbale Anspielungen auf, ja, im Kontext von Sexualität und so weiter. Da ist ja noch die Frage, wie du das meinst, damit wir uns besser verstehen. Und gleichzeitig war es immer für dich sowas wie, okay, jetzt werde ich berührt, jetzt kriege ich irgendwie den Spruch und etwas, was für dich über eine Grenze geht, weil wahrscheinlich das Fragen gefehlt hat und sagen, ey, du berührst mich einfach, schon mal geguckt, ob es okay ist. Und wenn du es vielleicht mal angesprochen hast, dann kam noch das Signal, hallo, stell dich schon mal nicht so an. Und dann ist das jetzt vor ein paar Jahren wieder durch Werbung bei dir nochmal aufgepoppt und dann habe ich gehört, wie du dreimal auf den Tisch dabei beim Erzählen gehauen hast. Wie, jetzt hau ich mal auf den Tisch und jetzt reicht's mir und jetzt mache ich mal. Und jetzt hast du dann eine Initiative Act and Protect, hast du, glaube ich, gesagt, gegründet.
Also ich kann das ja mit der, ich erkläre es nochmal, ich gehe vielleicht nochmal ein bisschen tiefer rein, dass du verstehst, was ich so meine. Also genau, es geht einerseits um Berührungen, ungewollte, es geht um ungewolltes Nachrufen, ungewolltes Kommentieren des Aussehens. Es geht auch darum, immer wieder sexualisierten Witzen ausgesetzt zu sein, immer wieder Zwinki-Zwonkis zu bekommen. Das ist ja schon etwas, was mit mir als, gerade auch als Jugendliche und als Kind ganz viel gemacht hat, mit meinem Selbstwert. Also zum einen dieses Gefühl zu haben, naja, ich bin halt auch ein Objekt, also ich darf auch so angesehen werden und ich muss das als Kompliment empfinden. Das ist sicherlich etwas, was aus meiner persönlichen Biografie entsteht, das so zu interpretieren oder auch so vorgesetzt zu bekommen als Interpretationsmöglichkeit. Für mich war das jedoch so und das hat ganz, ganz viel damit gemacht, dass ich selber mich nie getraut habe, mich dagegen zu wehren. Ich auch nie wusste, wie soll ich mich denn eigentlich dagegen wehren? Also. Und das hat mich tatsächlich in meiner Biografie sehr, sehr lange begleitet und das wurde auch nicht besser, sondern das wurde eigentlich nur immer stärker, denn dadurch, dass ich sexualisierte Übergriffe ausgehalten habe und in diesem Moment ja auch zugelassen habe, wurde die Schlagzahl immer höher und auch die Übergriffigkeit immer höher. Das ist die Gefahr, die ich sehe bei diesem Thema, dass eben sexualisierte Gewalt sehr schnell zu einer tatsächlichen sexuellen Gewalt übergeht oder dafür auch so ein bisschen die Basis legt, auch gesellschaftlich. Und wenn ich nochmal, ich erkläre auch nochmal, was ich so auch im Beruf vielleicht erlebt habe.
Darf ich kurz zusammenfassen?
Bitte, bitte.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann gab es diese, also sexuelle Gewalt sind halt ungewollte Berührungen für dich und ungewollte Aussagen bezogen auf Aussehen, Geschlecht und in diesem Sinne. Und du hast dann gemerkt, wenn das passiert ist, dass es in dir drinne, hat sich als nicht okay angefühlt. Und gleichzeitig kam vom Außen diese Message, stell dich nicht so an, das ist doch okay. Und das hat dann so eine Dissonanz erzeugt wie, hallo, ich find's nicht okay, aber es wird von außen gesagt, es ist okay, kann ich da was gegen sagen? Und das war dann das Schwere. Und gleichzeitig hast du über die Zeit gemerkt, wenn ich nichts sage, dann wird es immer mehr als normal angenommen, bagatellisiert und es wurde dann mehr und dass es mehr Kraft braucht, um dann da irgendwie wieder rauszukommen.
Ganz genau, genau so. Okay. Und ich dachte so bei dem, wie du das gerade nochmal aufgeführt hast, das, was ich individuell erlebt habe, ist aber auch etwas, was wir gesellschaftlich erleben, was also auch strukturell ganz klar sichtbar ist. Je mehr wir als Gesellschaft sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe, anzügliche Witze, Stereotype auch zulassen, desto normaler werden sie und desto mehr werden sie ausgenutzt und desto mehr führen sie dazu, dass eben Grenzverletzungen anerkannt werden oder zumindest nicht geahndet werden.
Und beziehungsweise gar nicht erkannt werden. Ne?
Das auch, genau. Ja, erkennen, benennen, beenden. Ganz genau, ganz wichtiges Thema, ja. Also da sind wir auch bei dem Punkt, wenn ich über meine berufliche Laufbahn auch nachdenke, weil das eben auch einer meiner Schwerpunkte ist, mich gegen sexualisierte Gewalt in Unternehmen zu positionieren und Unternehmen auch darin zu unterstützen, dem entgegenzutreten, eine andere Kultur zu gestalten, Schutzkonzepte zu entwickeln. Das ist eben auch aus einer eigenen Erfahrung heraus entstanden, die ich gemacht habe, als ich selber Führungsverantwortliche war mit noch weiteren Führungsverantwortlichen über mir in der Fashionbranche und ich in der Situation mich auf einmal wieder gefunden habe, dass ich der lebende Kleiderständer war. Das heißt, es klang erstmal so, hör mal, du bist die einzige Frau im Team, wir müssen jetzt mal gucken, wie dieses Kleid sitzt, kannst du das nicht mal schnell überwerfen? Und erstmal war das so, ja, klar, kann ich machen, also mache ich das. In dem Moment, als ich wieder rausgetreten bin in diesen Raum mit meinen anderen Vorgesetzten, war ganz klar, das war eine ganz, ganz, ganz schlechte Entscheidung. Denn von einem Moment auf den nächsten war die Augenhöhe weg. Ich war wirklich der Kleiderständer, ich war das Objekt und genauso wurde auch über mich geredet. Ne? Hör mal, also das Kleid, hoffentlich sieht das an unseren Kundinnen besser aus. Also der Schnitt vom Kleid, nee, das liegt nicht am Schnitt vom Kleid, die hat einfach einen zu kurzen Oberkörper. Ne? Also das war ganz, ganz schwierig und das zog sich dann aber auch da, ich habe nicht Nein gesagt, ich habe erstmal gedacht, ja gut, können wir machen. Und dann war das aber mein neuer Job auf einmal. Also ich war der Kleiderständer und kam aus dieser Rolle auch nicht mehr raus und habe aber gemerkt, dass das sich für mich total schlecht anfühlt. Ich möchte nicht, dass mein Körper bewertet wird, auch nicht im Zusammenhang mit Kleidung. Und es war für uns als Team ganz, ganz fürchterlich. Das war ganz klar, dass das nicht weitergeht. Und ich habe das versucht anzusprechen, auch mit anderen KollegInnen, die ich hatte. Ich habe das auch bei einem anderen Vorgesetzten angesprochen, der gleichwertig war mit meinem. Und ja, das Thema war bekannt, aber das ist halt so. Wir sind halt ein lockeres Unternehmen. Das darfst du nicht so ernst nehmen. Ja, der ist halt so, der denkt auch total sexualisiert. Das war auch sehr deutlich in jedem Gespräch. Du komm damit klar und schluck's einfach runter. Und da habe ich gemerkt, nee, ich kann das nicht runterschlucken. Also das will ich nicht. Dafür bin ich nicht eingestellt und dafür habe ich auch nicht ganz, ganz lange studiert und mich weitergebildet und mich ausgebildet, um jetzt der Kleiderständer zu sein, der jeden Abend mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht und da keine Wertschätzung und Augenhöhe erlebt.
Ja. Also du hast da am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man objektiviert wird.
Genau, wenn man objektiviert wird und wenn man sexuelle Kommentare auch seitens Vorgesetzter erfährt.
Und als Subjekt, also als Verena, hast du dich dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gesehen gefühlt und wahrscheinlich hat sich's auch irgendwie abgewertet gefühlt, nehme ich mal an.
Ja, total. Und ja, auch mit meiner Expertise gar nicht mehr gesehen gefühlt, denn meine Expertise war eigentlich das Produktmanagement und die Kreativdirektion und nicht der Kleiderständer.
Also es hat einen extrem großen Impact dann auf das soziale Gefüge.
Absolut, total. Also zum einen innerhalb des Teams, auch innerhalb meiner Arbeit und andererseits aber auch für mich privat. Denn ich habe dieses Gefühl mitgenommen auch. So. Und es hat in mir gebrodelt, es hat was ausgelöst. Ne? Und es hat auch dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich finde keine Lösung. Ich habe mich jetzt an die Stellen gewandt, die es damals gab und an die ich mich wenden konnte und das schon wirklich mit zitternden Knien und Magengrummeln. Und trotzdem hat es nichts gebracht. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, gut, okay, dann muss ich dieses Unternehmen verlassen.
Also wenn ich dich so wahrnehme, dann höre ich diesen Ärger, ne? Wieder so bum, bum auf den Tisch. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, so eine tiefe Verletztheit und Traurigkeit, die damit schwingt, kann das sein?
Absolut, ja, das spürst du ganz, ganz richtig, denn das ist es. Es ist einerseits der Ärger, dieses Mensch, wie kann man das zulassen? Und es ist auch diese Traurigkeit, denn ich habe dadurch auch etwas verloren. Ich habe dadurch einen tollen Job verloren. Ich habe dadurch auch eine Möglichkeit einer Karriere verloren. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich habe danach nie wieder in der Branche wirklich Fuß gefasst. Konnte ich auch selber nicht mehr. Ich habe auch auf Messen und so viele andere Dinge erfahren und mich kritisch dann auch generell mit dieser Branche auseinandergesetzt. Ja. Aber ja, es hat eigentlich einen ganz großen Teil dessen, mit dem ich mich über Jahre hinweg identifiziert habe, mir genommen.
Also das hat so einen Impact in dir gehabt, dass es für dich dann nicht mehr möglich war, in diese Branche zu gehen, weil das damit quasi assoziiert war.
Genau, es war assoziiert und ich hatte viele andere, ich habe eben auch in dem Bereich lange auch Fotoshootings begleitet und ich habe auch, da bin ich immer wieder angeeckt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass wir so mit den Models umgehen, ne? Das muss ein anderer Stil sein, eine andere Wertigkeit auch den Models zum Beispiel gegenüber. Und all das waren so viele kleine Bausteine, die dann aber im Endeffekt ein großes Konstrukt gegeben haben, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht das, wie ich auf Dauer arbeiten möchte. Und das ist auch nicht das, was ich als Werte vertrete. Mm. Und es tut mir nicht gut. Mm. Ja,
ich höre, dass dir da einfach Respekt, gegenseitiger Respekt und jedem Menschen gegenüber wichtig ist.
Ganz genau. Das ist auch etwas, was ich bei dem Thema sexualisierte Gewalt und Sexismus genauso wie Stereotype ganz wichtig finde. Es geht nicht darum, zu sagen, ja gut, Frauen sind öfter Opfer oder Betroffene, deshalb konzentrieren wir uns auf die Frauen, sondern das ist ja etwas, was für eine grundsätzliche Haltung gegenüber Menschen spricht. Mhm. Es kann sein, dass es dann eine Ausprägung gegen Frauen findet oder gegen Homosexuelle, doch es betrifft im Endeffekt alle Menschen, jedes Alters, jeder Herkunft, jeden Genders. Manche sind sichtbarer als andere, manche sind mehr betroffen und gleichzeitig ist es ein ganz, ganz strukturelles Problem. Hm. Hm. Ja.
Ja, und gleichzeitig hat dann die Erfahrung dazu geführt, dass es irgendwas in dir aktiviert hat. Also einerseits die Trauer und Verletztheit und gleichzeitig die Wut, die dann was Neues, so wie hört sich für mich an, geschaffen hat.
Ja, genau. Also durch die Wut bin ich dann auch nochmal in Kontakt mit meinen Verletzungen auch aus frühester Kindheit bis zu dem Zeitpunkt hingekommen. Hm. Und ich habe mir dann auch gezwungenermaßen auch ein bisschen die Zeit genommen, das wirklich aufzuarbeiten. Also wirklich nochmal genau hinzugucken und das Ganze wirklich aufzudröseln. Also warum empfinde ich das so? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Wo haben diese Erfahrungen mich hingebracht? Und was kann ich aus diesen Erfahrungen auch für mich ableiten? Mhm. Und dann habe ich das Thema auch tatsächlich ein bisschen ruhen lassen. Mhm. Und dann kam der Punkt im letzten Jahr, wo ich auf der Suche nach Sportkleidung für mein Kind war. Mhm. Und ich gab das dann ein in Google, wie man das manchmal so macht, wenn man auch in Corona-Zeit dann nicht in die Stadt fahren kann. Ja, und dann kam ich auf Bilder des Konzerns Zara und da hat's mir die Sprache verschlagen. Ich sah da Mädchen in engen Leggings mit ganz engen Crop-Tops, also bauchfrei, die wirklich so abgelichtet waren, dass der Fokus des Fotografen und auch die Positionierung der Blickrichtung ganz eindeutig in diesen weit gespreizten Schritt der Mädchen ging. Und jetzt kann ich schon wieder mit der Faust auf den Tisch schlagen. Das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Was sind das für Bilder? Wie kann es sein, dass diese Bilder online sind? Einerseits fand ich das als Mutter und als Frau und auch als jemand, der ja selber mal Mädchen war und der aus eigener Balletterfahrung solche Bilder kennt und der weiß, wie blöd sich solche Bilder auch anfühlen und wie blöd sich solche Positionen vor erwachsenen Menschen anfühlen, fand ich das, also es hat mich nochmal sehr angefasst. Und dadurch, dass ich eben selber so viel Erfahrung habe in Fotoshootings, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass gerade bei einem Konzern wie Zara, wo solche Bilder gemacht werden mit einem riesengroßen Team, da sprechen wir von 10, 30 Menschen und es geht nochmal durch viele, viele Hände in der Post-Production. Wie kann das sein, dass niemand denkt, dass das vielleicht kein angemessenes Bild ist für ein Produktfoto? Mhm. Ja. Und dann habe ich Zara angeschrieben. Mhm. Ich habe auch verschiedene Menschen auf LinkedIn angeschrieben, die in dem Bereich bei Zara arbeiten und ich habe nichts gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hau jetzt meine ganze Empörung in die Tasten und mache einen Beitrag. Und dieser Beitrag ist total viral gegangen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war zu der Zeit gerade selber ganz neu auf LinkedIn, hatte überhaupt keine große Community und habe das so für mich gemacht, um es auch loszuwerden.
Um deiner Wut, deinem Frust mal Raum zu geben und zu sagen, ja, ey Leute, ihr empört mich etwas. Das seht ihr das auch, oder?
Ja, genau. Und was können wir vor allen Dingen tun, um sowas zu verhindern? Also auch die Frage war mir ganz wichtig dabei. Deshalb hatte ich auch Zara angeschrieben, nicht nur um zu sagen, hör mal, was macht ihr da, seid ihr eigentlich irgendwie von allen guten Geistern verlassen, sondern auch, können wir nicht etwas tun, damit solche Bilder nicht mehr bei euch auf dem Web sind?
Quasi als Reflexion.
Ja, ich finde das schon auch wichtig in diesem Prozess. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich sehr, sehr viel Zustimmung erhalten. Ich habe auch im Laufe der Zeit, je viraler es ging, sehr, sehr viele Nachrichten erhalten, die mich erstmal sehr erschreckt haben, weil ich mit denen so nicht gerechnet habe. Und habe dann aber Unterstützung durch verschiedene Medien bekommen. Zum einen hat sich dann eine Zeitung aus der Schweiz gemeldet und es hat sich tatsächlich RTL explosiv bei mir gemeldet. Und die haben gesagt, so, wir finden das Thema ganz wichtig, wir wollen dazu was machen. Und das haben wir dann gemacht. Und mit dieser Unterstützung ist Zara darauf aufmerksam geworden und hat tatsächlich die Bilder von der Webseite genommen und hat ein Statement veröffentlicht. Und das war der Moment, dass ich dachte, ich kleines Pflänzchen hier auf dieser Erde kann dafür sorgen, dass ein Konzern weltweit solche Bilder runternimmt. Das ist ja Wahnsinn. Also diese Energie, die möchte ich mitnehmen. Und das wird jetzt meine Aufgabe für die nächsten Jahre oder vielleicht auch für den Rest meines Lebens, mich da stark zu machen und eine Community zu bilden, ein Netzwerk zu bilden und vielleicht auch eine Bewegung nochmal mit weiter voranzutreiben.
Ja, also ich habe eine Resonanz, wenn du mir das erzählst, dass es mich inspiriert, ne, dass man als Einzelner auch Wirksamkeit erzeugen kann und wenn man sich damit zeigt, was einem bewegt und wichtig ist. Ja, und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wenn du dich da mit deiner, das wirkt auf mich so, als wäre da so eine Vision, eine klare Vision, der du folgst, und wenn du dich damit verbindest und da mal so gerade hast du mal so nach oben geschaut, so guckst, wie sich das so alles entwickeln kann, was daraus werden kann, was du daraus machen willst, dass es dich sehr bewegt, auch emotional dann.
Ja. Sehr. Ja, es bewegt mich sehr und es erfüllt mich auch sehr. Vielleicht auch, weil es ist so zu mir gekommen. Also ich und dieses Thema, wir haben uns gefunden zu dem anscheinend auch richtigen Zeitpunkt, denn alles das, was sich daraus jetzt entwickelt hat, so wie meine Initiative oder auch eine Academy, die ich gegründet habe und auch viele weitere Dinge, die ich gerade dabei bin zu entwickeln. Das ist alles etwas, was sich ganz homogen daraus entwickelt hat, was nie geplant war, sondern durch die Beschäftigung mit des Themas und auch die Resonanz durch viele andere Menschen, die auch gesagt haben, Mensch, guck doch mal da noch mal hin oder ich hätte eine Idee, wir könnten vielleicht da auch noch mal was umsetzen. Dadurch ist es jetzt zu einem ja, runden Ganzen geworden, was sich weiterhin entwickelt und wo meine Vision ganz, ganz klar ist. Ja.
Kannst du die formulieren?
Auf jeden Fall. Ja, meine Vision ist zum einen, ich möchte ein Bewusstsein schaffen, dass wir mit sexualisierter Gewalt ein strukturelles Problem haben, sowohl gesellschaftlich als auch in Unternehmen, als auch im Marketing. Und ich möchte mich mit diesen drei Formen zusammensetzen, also mit Menschen als Teile der Gesellschaft, mit Unternehmen und auch mit Werbeschaffenden, um andere Formen des Miteinanders zu entwickeln. Ich möchte ein Schutzkonzept entwickeln und bin gerade dabei, für Unternehmen, wie sie zum einen sexualisierter Gewalt präventiv begegnen können, aber auch situativ und auch rehabilitativ. Ich möchte ganz konkret mit Werbeschaffenden, mit Agenturen in den Dialog gehen und ich möchte gucken, wo können wir Werbung anders machen? Wo gibt es vielleicht auch Bereiche, in denen es nochmal eine Resensibilisierung geben kann? Und das sind eben auch die beiden Schwerpunkte, auf die ich mich jetzt festgelegt habe. Denn ansonsten, dieses Thema ist so komplex und so diffizil. Ansonsten würde es tatsächlich auch den Rahmen sprengen. Und ich glaube, dass das zwei Ansätze sind, die als Multiplikatoren dienen können und die einen ganz, ganz großen Einfluss auf uns als Konsumentinnen und Kundinnen haben, aber auch als Mitarbeitende und auch als Träger dieser Botschaft.
Ja, ich habe zwei Dinge verstanden, ne? Zwei Ansätze, die du hast. Das eine sind halt so Werbeagentur, Marketingmenschen, und das andere ist das Miteinander in Unternehmen. Und was bei mir auch ankommt, du kannst mich hier korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe, dass es dir gar nicht darum geht zu verurteilen oder urteilen, sondern ganz explizit um Bewusstsein, Reflexion und im Konkreten zum Beispiel Marketingagenturen, Fotografen und so weiter, die ganzen Bilder und so weiter machen, da einzuladen in die Reflexion, hey, geht's hier nur darum, euer Produkt zu verkaufen mit bestimmten Strategien? Und hey, habt ihr mal drüber nachgedacht, was das mit den Menschen machen, die auf dem Foto sind, also macht, die auf dem Foto sind, oder auch mit denen, die das sehen? Und zum anderen in Unternehmen ein Bewusstsein, das ist der zweite Ansatz, ein Bewusstsein zu schaffen, hey, seid ihr euch eurer Sprache bewusst, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch miteinander verhaltet bezüglich dieses Themas? Und seid ihr euch auch da bewusst, welche Wirkung das hat, die ihr wahrscheinlich gar nicht wahrnehmt, weil es...
Ganz genau. Wenn ich auf diesen Bereich des Marketings eingehe, ist es genau das, was du sagtest. Es gibt zum einen Leute, die diese Konzeptionierung des meinetwegen Shootings oder der Kampagne entwickeln. Dann gibt es die Fotografen, die das shooten. Es gibt die Stylisten, die die Sachen aussuchen. Es gibt die Produktmanager, die das Ganze freigeben und so weiter. Und da ist eben die Frage, warum entstehen solche Bilder? Zum einen. Und warum kommen solche Bilder eigentlich in die Shops? Und genau da ist die Frage, liegt es daran, weil ihr mit solchen Bildern Aufmerksamkeit erzielt? Und wenn ja, was bedeutet diese Aufmerksamkeit? Aber auch genau, was du sagst, für die Menschen, die auf diesen Bildern zu sehen sind und für die Menschen, die diese Bilder konsumieren. Denn auch das hat zum einen, müssen wir uns ganz bewusst sein, wenn wir über Werbung sprechen, wo Kinder zu sehen sind, ist es in den meisten Fällen Werbung für Erwachsene, die von Erwachsenen gemacht wird, mit Kindern als Statisten. Und da müssen auch Kinder in dieser Situation zum einen geschützt werden, wenn sie vor Erwachsenen sich präsentieren. Und da ist auch die Frage, brauche ich tatsächlich ein Bild, in dem ein Mädchen sich wirklich stark sexualisiert darstellt, in dem ein Mädchen vielleicht stark geschminkt ist oder ganz stereotypisiert ist? Oder kann ich das vielleicht auch anders machen? Also Werbung mit Sportklamotten kann ich ja auch machen. Das Mädchen spielt Basketball. Ist vielleicht sogar eine viel stärkere Aussage. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist genau, es hat eine Wirkung auf die Leute, die das sehen. Denn auch das wird normalisiert. Solche Bilder, ja, die finden statt. Die finden statt in einem alltäglichen Kontext. Niemand scheint sich dran zu stören, dann ist das wohl okay. Und auch das sendet eine Botschaft.
Das kennt man ja auch von Berichterstattung aus Kriegsregionen. Ne?
Ganz genau. Es ist, ja, tatsächlich, es ist genau ein ähnliches Thema. Wobei wir natürlich in Kriegsregionen nochmal über andere Emotionen sprechen. Aber ich finde das gar nicht schlecht, weil ich denke auch immer, wenn wir in diesem Bereich wertschätzend und schützend und empathisch miteinander umgehen, dann ist das die Basis, um das auch in ganz vielen anderen Bereichen zu tun. Also wenn wir mit uns als Menschen, mit unserer eigenen Lebensform nicht wertschätzend umgehen, wie wollen wir das dann mit anderen Lebensformen machen? Mit Tieren, mit unserer Welt? Wie wollen wir Klimawandel, Kriegen und Hunger begegnen? Das mag sich ein bisschen utopisch anhören, aber ich glaube, das ist schon die Basis des Ganzen. Ne?
Ja.
Und was mir noch eingefallen ist, was du auch sagtest, wie wirken diese Bilder auf andere? Es gibt eben auch die ganz, ganz große Gefahr, dass solche Bilder benutzt werden, dass solche Bilder bearbeitet werden, dass die im Darknet landen, einerseits als Non-Nude-Bilder oder auch als Deepfakes. Das ist nichts, was in einem verschwindend geringen Prozentsatz passiert, sondern das ist die Realität. Genauso wie das mit Privatbildern passieren kann. Da ist das Bewusstsein aber noch mal größer dafür. Ja, würde jetzt auch noch mal was zu den Unternehmen sagen.
Kannst du? Ich wollte einmal kurz sagen, was ich verstanden habe. Ja, ich habe verstanden, dass es dir darum geht, im Grunde Brücken zu bauen. Also nicht nur zu sagen, hey, was läuft hier für den, Anführungsstriche, Mist. Ja, also raus aus den Urteilen und sagen, hey, seht ihr das? Und guck mal, hier ist eine Brücke, wie es auch anders gehen kann. Ich lade euch ein, euch darauf einzulassen und darüber in den Dialog zu gehen.
Ja, ganz genau. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Brücken bauen und eben sich miteinander auseinanderzusetzen und auch zu sagen, gut, okay, sag mir deine Perspektive. Vielleicht kann ich dann auch verstehen, warum es solche Bilder gibt. Nicht, dass ich sie dann besser finde oder nicht trotzdem finde, solche Bilder müssen verschwinden. Nur ich glaube, durch das Verständnis und die Diskussion miteinander können wir Raum schaffen für etwas ganz, ganz Neues. Und das erlebe ich als ganz wichtig. Ich merke natürlich, dass es mir als Betroffener auch manchmal schwierig fällt, die Perspektive zu wechseln. Nichtsdestotrotz muss ich da auch immer mich selber ein bisschen am Riemen reißen und das auch ganz aktiv zulassen. Auch wenn ich Beiträge poste und ich bekomme Kommentare. Solange diese Kommentare mich nicht persönlich angreifen oder generell sehr, sehr frauenfeindlich oder sexistisch geprägt sind, versuche ich immer, mich darauf einzulassen. Manchmal dauert das auch 2-3 Tage, dann arbeitet es in mir und dann kann ich sagen, ja, diesen Punkt, den habe ich vielleicht auch noch gar nicht so gesehen. Und ich finde es auch da wichtig, nicht nur zu kategorisieren in Tatpersonen und Betroffene und Opfer, sondern auch da zu schauen, wir müssen einerseits den Opferschutz ganz, ganz hoch halten und wir brauchen da eine ganz, ganz sensible Beurteilung und auch Unterstützung. Wir dürfen jedoch die Täter und Täterinnen auch nicht aus den Augen verlieren. Also auch zu gucken, warum sind sie denn eigentlich Tatpersonen geworden? Ist das aus einer Unwissenheit heraus geworden? Dem können wir abhelfen. Ist das aus einem eigenen Gefühl vielleicht auch der eigenen Betroffenheit heraus geworden? Auch da gibt es ja manchmal Menschen, die dann hyperkompensieren. Und auch da finde ich wichtig hinzugucken und Unterstützung anzubieten. Oder ist das wirklich einfach aus einem Mindset heraus? Und ich denke, auch da gibt es die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, das ist dein Mindset. Ich merke, ich kann das nicht ändern. Dann bist du aber vielleicht auch hier nicht an der richtigen Stelle.
Und mit Mindset meinst du zum Beispiel auch so als Machtstrategie heraus?
Ganz genau, ganz genau. Also ist das nicht etwas, was ich tue, weil ich einfach mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, weil ich selber nicht betroffen war und deshalb die Wahrnehmung nicht habe? Ne, ist das etwas, was ich mache, weil ich gelernt habe, es gehört dazu? Oder ist das wirklich etwas, was ich strategisch als Täter oder Täterin nutze, um mich zu positionieren, meine Macht auszuüben und andere Menschen abzuwerten, um selber mich zu erhöhen? Ja, ganz genau.
Und wenn ich richtig verstanden habe, geht es dann darum, in diesen Fällen zu gucken, möchten wir sowas hier haben? Ja, was ist die Konsequenz letztlich? Ne, gehe ich zum Beispiel als Betroffener raus oder sagt ein Unternehmen, oh, dann passt du nicht hier rein? Und das Dritte, was mir so kam, war, das anzusprechen, in Dialog zu gehen. Was willst du dir eigentlich mit dieser Strategie erfüllen? Gibt es vielleicht andere Wege? Ne?
Ganz genau, ganz genau. Deshalb finde ich es auch so wichtig, genau hinzugucken, wie sind auch die eigenen Strukturen und Dynamiken, zum Beispiel auch in Unternehmen. Ne? Auch Kulturen können ja ein sexualisiertes Verhalten fördern, weil es vorgelebt wird, weil andere das Gefühl haben, okay, ich muss das machen, um anerkannt zu werden oder ich darf mich auch nicht wehren, weil dann fliege ich raus, komme in Konflikte. Da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, genau hinzugucken. Einmal individuell, aber eben auch als Kollektiv.
Das erinnert mich an ein Erlebnis, was ich mal hatte. ich anonymisiere das aber jetzt mal beim Erzählen. Wer mich kennt, weiß, wovon ich rede, also von welcher Organisation. Ich war ja mal lange in einer Organisation. Und da gab es dann hier und da mal so dieses, komm, wir gehen jetzt mal in ein, man hat immer gesagt, wir gehen jetzt schwimmen und damit war ein Freundenhaus gemeint, ja. Und dann habe ich gesagt, das entspricht nicht meinen Werten, ich gehe nicht mit. Ich habe das konsequent durchgezogen, bin nie mitgegangen und irgendwann haben sie gedacht, ey, ist der schwul? Und dann wurde ich getestet.
Nein.
Nein. Gab es eine Mittagspause, hat sich jemand neben mich gesetzt, seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und gesagt, na, wie sieht's mit uns beiden aus? Und ich so, hallo, geht's noch?
Nein, nicht, das ist ja unfassbar, ehrlich? Das
ja.
Ja, natürlich, aber also, das ist ja Wahnsinn.
Genau, fühlt sich sehr strange an und komisch. Also man weiß sofort, dass man irgendwie Outgroup ist.
Ja, ja. Und was war deine Konsequenz daraus?
Ich würde eher sagen, was war das Gefühl? Das war Ohnmacht. Extreme Verunsicherung, weil ich das natürlich auf die ganze Gruppe projiziert habe. Oh scheiße, wie sehen die mich? Was macht das jetzt? Mhm. Und es war ein Aushalten und irgendwie, ich wusste, ich bin für eine bestimmte Zeit in diesem Standort und so weiter. Es ist überschaubar. Mhm. Aber es hat diese Schräglage schon erzeugt, die du meintest. Aber das Krasse ist ja, das war eine Interpretation einer Gruppe, der ich mich nicht entsprechend verhalten habe, weil es gegen meine Werte entsprach.
Mhm.
Und mir war es wichtiger, meine eigene Identität dort treu zu bleiben, anstatt irgendwas mitzumachen aus einer Gruppendynamik heraus, ne?
Absolut, ja.
Das war der Preis.
Mhm.
Genau.
Das ist, du sagst, das war der Preis. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das genau das, was ganz viele Menschen erleben. Das Gefühl, ja, der Preis ist dann, dass ich gehe. Oder der Preis ist, dass ich es aushalte.
Mhm.
Dabei solltest du eigentlich gar keinen Preis bezahlen oder dich abwerten, ne, abgewertet fühlen oder dich schämen oder das Gefühl haben, ich muss da jetzt einfach durch und ich bin dann irgendwann weg.
Mhm.
Sondern auch in dieser Situation ist ja dir tatsächlich sexualisierte Gewalt angetan worden. Mhm. Einerseits durch das Stereotyp, in das du gedrängt wurdest. Also der will nicht mit in den Puff, dann ist er bestimmt schwul.
Mhm.
Und zum anderen auch dadurch, dass durch diesen Test du ja auch ungewollt angefasst wurdest und auch anzüglich angesprochen wurdest.
Genau.
Das berührt mich gerade sehr und das ist, wenn ich das von außen betrachte, wirklich etwas, was ein unfassbares No-Go ist.
Genau. Ja, und wenn du dann 24 bist in einer Männerdomäne, dann realisierst du das in dem Moment gar nicht, ne?
Da habe ich neulich noch mit einer Frau drüber gesprochen, wo wir auch gesagt haben, ja, als wir jünger waren, ist uns das passiert. Das würde uns heute so nicht mehr passieren. Wir wüssten heute anders damit umzugehen.
Genau.
Doch genau das ist ja auch etwas, was ja auch TäterInnen ausnutzen, ne? Diese auch gerade wenn Menschen jung sind, vielleicht noch unerfahrener sind, auch unsicherer sind, wenn ein Gruppendruck entsteht und das spricht natürlich überhaupt nicht für die Kultur in diesem Unternehmen. Also das Schwimmen gehen in Anführungsstrichen an sich und dann auch der Umgang mit Kollegen, die nicht mitgehen wollten.
Mhm. Und was ich nochmal zum Preis sagen wollte, also im Grunde, also wenn man die Alternative vom Preis wäre ja eigentlich höher gewesen für mich. Weißt du, wie ich meine?
Wenn
du es mitmachst, dann verlierst du ja deine Identität und dann wird es, glaube ich, viel gefährlicher.
Absolut.
Und im Nachhinein war es ja dann vielleicht sogar ein Invest, weil man, es ist hart, aber wenn du dann durch bist, gehst du auch wiederum gestärkt raus. Sonst könnte ich ja jetzt nicht so drüber reden.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch etwas, was ich sehr ähnlich erlebe, ne? Also kann das gut nachvollziehen, was du sagst. In einer idealen Welt wäre es allerdings natürlich auch so, dass zum einen das nicht stattfinden würde, aber wenn es denn stattfinden würde, es eben die Möglichkeit gäbe zu sagen, so okay, und ich mache da nicht mit und ich finde das als Geschäftsveranstaltung auch sehr unpassend. Und du hast dann eine Ansprechperson, an die du dich wenden kannst und die das Ganze unterbindet.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Da wären wir dann wieder bei Schutzkonzepten, die genau sowas verhindern sollen. Ja. Aber das ist auch, weißt du, das erinnert mich an diese, das haben wir ja öfter, da gab es doch vor einigen Jahren diese große Versicherung, die dann regelmäßig in Freudenhäuser gefahren sind und da Partys gemacht haben. Und da wurde ja auch immer von dem großen Sexskandal gesprochen. Mhm. Und das erinnert mich sehr daran und wo ich denke, na ja, aber eigentlich ist es auch kein Sexskandal, sondern eigentlich ist es ein kultureller Skandal, dass so etwas überhaupt in diesem Zusammenhang des Business und des professionellen Arbeitens miteinander stattfindet.
Ja. Und in dem Zusammenhang, was ich damit sagen will, wenn ich das gerade so erzählt habe, merke ich, das Thema kann halt alle betreffen. Ne? Also nicht nur Frauen, was ja oft so aufgehängt wird, sondern in dem Fall habe ich ja mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich sage, wow.
Ja, genau.
Damit rechnet man ja gar nicht. Ja. Und,
ja. Das ist sogar statistisch auch belegt, ne? Dass es wirklich jeden treffen kann. Es ist völlig egal, ob du, wie deine Kindheit ist, wo du herkommst, wie alt du bist, welche Basis du in dir selbst hast. Es kann wirklich jeden treffen. Du musst nur auf eine Tatperson treffen, die welche Situation auch immer ausnutzt. Und eben, es geht nicht nur um Frauen. Es geht auch ganz, ganz viel darum, dass es eben Menschen aus der LGBTQIA+-Szene betrifft. Das ist ganz, ganz wichtig mit zu bedenken. Ja, und das hat auch dich getroffen, ne? Und ich glaube, damit hättest du wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht gerechnet.
Nö.
Ja.
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 Genau.
Ja.
Ja, jetzt sind wir schon eine Weile unterwegs und ich habe den Impuls, es rund zu machen. Und ich hätte zwei Punkte noch, glaube ich, zum Abschluss. Das eine ist, was würdest du gerne zum Abschluss nochmal sagen und mitgeben wollen? Mhm. Und das andere, was mir gerade sehr wichtig ist, weil wir ein sensibles Thema, Anführungsstriche, angesprochen haben, vielleicht hast du noch Tipps, wo sich betroffene Menschen hinwenden können, um Hilfe zu bekommen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also was mir nochmal ganz wichtig ist mitzugeben, ist der Punkt des eigenen Bauchgefühls auch. Hm. Ich finde es ganz wichtig, dass wir unserem Bauchgefühl vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, mich irritiert etwas an der Kommunikation mit einer bestimmten Person, an dem Umgang oder ich kriege mit, wie eine Person mit jemand anderem umgeht und das irritiert mich. Ich finde es gut, darauf zu hören, wirklich nochmal genau hinzugucken und dann auch den Schritt zu gehen und den Kontakt zu suchen. Vielleicht mit der betroffenen Person, wenn ich es als Zeugin erlebe und zu sagen, Mensch, hat sich das für dich auch komisch angefühlt, um das nochmal ein bisschen abzugleichen. Oder wenn ich selber irritiert bin, das auch nochmal abzugleichen. Also mit Leuten zu sprechen, denen ich vertraue oder eben mich an Hilfsportale zu wenden. Vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, dass wir das nochmal in die Shownotes mit einbinden, wo Leute sich dran wenden können. Genau.
Auf jeden Fall.
Und dann auch tatsächlich mir Hilfe zu suchen. Einerseits über eben Fachberatungsstellen oder wenn Unternehmen, in denen ich bin, ein Schutzkonzept haben, dann da an die Ansprechperson. Oder auch, wenn ich das bei Werbung sehe, mich zu wenden an zum Beispiel den Deutschen Werberat oder Pink Stings. Das sind beides Organisationen, die solche Werbung dann tatsächlich auch bewerten beziehungsweise auch anschreiben, die entsprechenden Unternehmen und so, dass die Werbung unterlassen werden. Ich finde es wichtig, das zu thematisieren, gleichzeitig aber auch auf sich selbst zu achten, sich selbst zu schützen. Manchmal habe ich die Ressource nicht, dann ist es auch in Ordnung. Doch wenn ich merke, mich belastet das, das führt zu einer komischen Atmosphäre, ich sehe jemanden in Gefahr, holt euch Beratung. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, die das machen. Scheut euch nicht davor, das auch nochmal zu thematisieren, in Gespräche auch zu bringen, darüber zu diskutieren. Was mir ganz wichtig ist, für Unternehmen auch nochmal mitzugeben, setzt euch mit diesem Thema auseinander, sowohl als Unternehmensführung als auch als Führungsverantwortliche. Schaut nochmal ganz genau hin, wie ist das bei euch? Schafft selber eine Kultur, in der sexualisierte Gewalt kein Thema ist. Auch da gibt es Unterstützung. Fordert die ein, für euch, für die Mitarbeitenden und für das Unternehmen.
Ich sage ja immer, die Dinge sichtbar und besprechbar machen.
Ja, genau. Genau so ist es. Und ich glaube, auch nur durch das Gespräch kommen wir in den Wandel. Ja. Und um nochmal konkrete, vielleicht auch Hilfsangebote zu sagen. Moment. Also ein erster Schritt könnte sein, sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu wenden oder auch an Hilfsportale wie das Hilfetelefon oder Nummer gegen Kummer oder auch kein Täter werden. Das sind nochmal so ganz, ganz konkrete Anlaufstellen, wo vertraulich, anonymisiert und rund um die Uhr geholfen werden kann.
Ja, dann danke ich dir, Verena, dass du mit mir, mit uns hier geteilt hast, was dich bewegt und wo du dich in der Gesellschaft quasi einbringst.
Ich danke dir sehr dafür, dass du mich eingeladen hast und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Vielen Dank, es war mir eine große Freude.
Das war Episode 29, sexualisierte Gewalt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mir ein Feedback geben magst oder selber mit etwas gehört werden möchtest, was dich bewegt, dann nimm Kontakt mit mir auf unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.